Ich bin im Studio mit Streifi und Nicole vom Kollektiv Texte gegen die Nation, die ein Zine herausgeben zu 30 Jahren Wende. Und meine erste Frage an euch, hallo, ist, wer seid ihr denn und wie habt ihr euch gefunden?
Ja, wir sind eine Gruppe junger, linksradikal sozialisierter Menschen aus Leipzig, die sich, ja, wie du schon gesagt hast, in Anbetracht des 30-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit im Frühjahr dieses Jahres zusammengefunden haben, um dem eben einen kritischen Punkt entgegenzusetzen. Für uns ist der Tag der Deutschen Einheit kein Grund zum Feiern. Wir möchten das Datum an sich problematisieren, haben uns da für das Format eines Heftes, also eines Zines entschieden, in dem wir Texte versammeln, die sich kritisch mit dem 3. Oktober als solchem, aber auch mit der Vor- und Nachwendezeit auseinandersetzen. Dabei argumentieren wir aus einer Postwende-Generation-Perspektive, aus einer linksradikalen, autoritätskritischen und antinationalen Perspektive und möchten mit diesem Projekt eben erstmal zu einem Diskurs anregen, der mit einem hegemonialen Wendebild, wie es eben in den Medien oder deutschlandweit so hauptsächlich produziert und reproduziert wird, brechen. Und verstehen unser Projekt auch als eine aktive Unterstützung für das Bündnis Rekapitulation aus Brandenburg, was sich eben mit dem 3.10. auseinandersetzt und auseinandergesetzt hat in der Vergangenheit und dazu aufruft, auf lokaler Ebene zu schauen, was es für Gegenveranstaltungen gibt.
Und zum anderen wollen wir mit dem Zine gleichzeitig auch noch für junge Menschen, die bisher vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema antinationaler Kritik oder generell Kritik an den Einheitsfeierlichkeiten zu tun hatten, nochmal einen Zugang dazu bieten und uns da halt mit den verschiedenen Aspekten von Kritik an Nation und Staat beschäftigen und sowohl eine sehr kritische Perspektive auf die BRD als auch auf die DDR werfen.
In eurem Zine habt ihr jetzt auch schon sehr schön beschrieben, wollt ihr das sogenannte Wendegeschehen kritisch in den Blick nehmen und die Leerstellen des hegemonialen Wendediskurs aufzeigen. Und einleitend stellt sich da für mich die Frage, wie ihr denn überhaupt diesen hegemonialen Wendediskurs wahrnehmt.
Die Geschichte der sogenannten Wende, also der deutschen Wiedervereinigung, wird immer als so eine Geschichte der Erfüllung eines deutschen Traumes erzählt, als ein Bild gezeichnet von einer Nation oder von einem Moment, wo endlich das zusammenkommt, was zusammengehört und ein, ja, überspitzt formuliert deutscher Volkskörper wieder zusammenfindet. Dabei geht es auch sehr viel darum, in diese Wendegeschichte den Gipfel des demokratischen Wohlgefallens rein zu interpretieren. Und eine Perspektive, die dabei besonders überrepräsentiert ist, ist eben einfach die Perspektive eines weißen Deutschen, der diesem bundesdeutschen Modell des Kapitalismus nacheifert. Und die Bilder, die dabei reproduziert werden, sind die, die wir aus der Tagesschau kennen, nämlich die von Deutschen, die sich weinend in den Armen liegen, die dabei eine Deutschlandfahne schwenken. Und also es geht letztlich um die Reproduktion eines völkischen Zusammenseins, was endlich wieder stattfinden kann. Ein weiterer kritischer Punkt dabei ist auf jeden Fall das Bild der Friedlichkeit der Revolution, was einfach die Realität verklärt. Die sogenannte friedliche Revolution ist in vielen Teilen doch auch gewaltsam abgelaufen, auch auf Seiten der Polizei. Und das gilt es immer wieder zu betonen.
Welche Perspektiven auf die Wende, beziehungsweise welche Aspekte der Wende setzt sie denn gegen diesen hegemonialen Wendediskurs?
Zum einen haben wir ein Stück weit versucht, an Menschen mit migrantischem Hintergrund ranzukommen, beziehungsweise ehemalige VertragsarbeiterInnen. Und genau, da haben wir dann zum Beispiel einen Textbeitrag von den Genossinnen aus Köln von Kolbstraße ist überall bekommen, die nochmal generell über Rassismus in Gesamtdeutschland vor und nach der Wende ein bisschen was geschrieben haben. Genau, und dann haben wir noch versucht, die Perspektive von kritischen Oppositionellen innerhalb der DDR mit einzubeziehen, weil eine Erzählung, die ja im hegemonialen Wendediskurs gar nicht auftaucht, ist die von den frühen oppositionellen Gruppen, die ja eigentlich gar kein Interesse an einem wiedervereinigten deutschen Nationalstaat hatten, sondern eigentlich vor allem den Reformen der DDR im Fokus hatten.
Am 3. Oktober jährt sich dieses Jahr die Deutsche Einheit zum 30. Mal. Und Streifi, du hattest schon erwähnt, dass ihr mit eurem Zine unter anderem auch auf den Protest gegen die Einheitsfeierlichkeiten in Potsdam hinweisen wollt. Wie stellt ihr denn euch einen kritischeren und emanzipatorischeren Umgang mit Wende und Mauerfall vor? Oder was für eine Erinnerungskultur fordert ihr?
Ja, Erinnerungskultur meint ja erstmal grob, wie sich eine bestimmte Gruppe oder Gesellschaft auf, ja, in Anführungszeichen, ihre eigene Vergangenheit bezieht. Und eine Funktion dieser Erinnerungskultur ist auch Identitätsstiftung, Identitätsbestätigung und Selbstbestätigung. Wenn also dann am 3. Oktober Deutsche zusammenkommen, um sich an die Wende als Erfolgsgeschichte zu erinnern, dann ist das eben einfach nur die Wiederholung von so einer Selbstbestätigung, die eben Ausschlüsse reproduziert und ein unserem Verständnis nach zu gutes Verhältnis zur eigenen Nation, zum eigenen Volk zeigt. Ja, du hast jetzt gerade auch konkret den 3. Oktober und die Einheitsfeierlichkeiten benannt. Das ist ja ein einziges Partygeschehen, was mit Erinnern und Gedenken wenig zu tun hat. Unseres Anspruchs nach muss eine emanzipatorische Erinnerungskultur auf jeden Fall auf die Etablierung eines Gegenbildes dazu abzielen. Sie muss sich Perspektiven anhören, die im Wendediskurs bisher zu kurz kommen. Wir müssen eine kritische Vor- und Nachwendegeschichte schreiben, die sich auch über den 3. Oktober hinaus mit Sachverhalten auseinandersetzt, die unter den Tisch fallen, beispielsweise der Pogromstimmung der 90er Jahre, die ja auch unter anderem ein Resultat aus dem wiedererstarkenden Nationalismus der deutschen Wiedervereinigung ist. Wir müssen ganz praktisch mit Zeitzeuginnen sprechen, die Perspektiven auf die Wendezeit haben, die zuvor nicht angehört wurden, weil sie eben nicht in das Bild einer völkisch-nationalen Selbstbeweihräucherung passen. Ein gutes Beispiel dazu ist das Ausstellungsprojekt der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt am Main. Anderen wurde es schwindelig, die sich eben explizit mit jüdischen, migrantischen, schwarzen Perspektiven auf die Wende auseinandersetzen. Es bedarf also insgesamt einer differenzierteren Erinnerung, in der aufgezeigt werden kann, dass die Wende keineswegs ein Ende der Geschichte bedeuten kann, dass wir auch weiterhin als emanzipatorische Linke dafür kämpfen müssen, dass wir nicht an einem Jetzt-Zustand verharren, sondern die Nachwendegeschichte auch was ist, was weiterhin kritisiert werden muss und aus dem eine größere Utopie folgen kann mit viel Arbeit.
Und ich würde daran noch anschließen, dass es auch wichtig ist, die Wende teilweise als Verlustgeschichte natürlich für viele Menschen in Ostdeutschland zu begreifen, die infolge der Wende ihre Arbeit verloren haben. Im sozialen Familiengefüge, die infolge der Wende komplett auseinandergebrochen sind, was auch Geschichten sind, die nicht wirklich in diesen ganzen Narrativ von einem glücklichen, wiedervereinigten Deutschland passen. Also die extremen Anstiege an Arbeitslosigkeit, an Drogenabhängigkeit, an Alkoholabhängigkeit.
Nach 1990 gab es ja zum ersten Mal seit der NS-Zeit wieder einen deutschen Staat. Und zugleich stiegen Anfang der 90er, wie ihr auch schon erwähnt habt, nationalistische, rassistische Gewalttaten stark an. Es kam zu Pogromen, wie zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem wiederhergestellten deutschen Staat und dem mörderischen Nationalismus der 90er Jahre?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die ganz viele verschiedene Aspekte umfasst. Also wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie einen Wegfall von Identifikationsangeboten für Leute, die davor stolze DDR-Bürger waren. Und auch innerhalb der DDR hatten wir ja einen großen Stolz auf Deutschland und darauf, Deutscher zu sein. Das wurde ja auch von der DDR-Führung sehr gefördert, dieser Narrativ. Und diese Ausgangssituation führt dann in den 1990ern mit einer Umbruchstimmung, mit diesem großen geförderten Narrativ von wir sind jetzt wieder ein Deutschland und wir sind doch wieder wer, zu diesen krassen Gewaltausbrüchen, die wir da beobachten können, die ja aber schon auch eine längere Vorgeschichte haben. In Merseburg und in Erfurt gab es ja schon in den 80ern rassistische Übergriffe auf jeden Fall gegenüber VertragsarbeiterInnen, die nie wirklich innerhalb der DDR aufgearbeitet und behandelt wurden und die erst jetzt langsam so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit wieder gerückt werden. Genau, das heißt, wir haben da einfach einen relativ langen Vorlauf an deutsch-nationaler Geschichte und wir haben dabei eine ganz typische Dynamik für wiedererstarkten Nationalismus, nämlich die Idee von, es muss einen einheitlichen Nationalstaat geben, der auch wirklich nur von Angehörigen dieses Nationalstaats bevölkert wird. Und die alleinige Anwesenheit von Leuten, die nicht in dieses Bild des Deutschen passen, sind für jemanden, der so national gesinnt ist, halt eine reine Provokation. Was in den Fällen dann von den kleinen Sachen, die, glaube ich, jeder Mensch mit einem nicht-deutschen Hintergrund in der ehemaligen DDR erlebt hat, bis halt zu den tatsächlichen mörderischen Übergriffen sich gesteigert hat. Und das ist ja auch eine Problematik, die wir bis heute nicht vollständig losgeworden sind und die wir auch, glaube ich, solange es die Idee von Nationalstaaten gibt und diese Vorstellung, dass wir in einem Nationalstaat zu leben haben und uns darüber identifizieren, nicht loswerden werden.
Teil des vorhin schon angesprochenen Diskurses über die Wende ist ja auch, dass mit ihr vermeintlich endgültig die beiden deutschen Diktaturen überwunden wurden. Und ihr kritisiert in eurem Zine auch die Gleichsetzung von NS- und DDR-Regime. Was sind denn eure Kritikpunkte und kann ein Vergleich bestimmter Aspekte der beiden Regimes auch sinnvoll sein?
Also zunächst mal ist wichtig, nochmal klar zu machen, dass ein Vergleich und eine Gleichsetzung nicht dasselbe sind. Also es hat sich in der BRD der Nachwendezeit irgendwie etabliert, dass das Sprechen über die DDR nicht ohne das Sprechen über den Nationalsozialismus auskommt. Wir merken das beispielsweise in der Schule, wo viel mit so Vergleichstabellen gearbeitet wird. Wir merken das in Museen, die als Institutionen im Sinne der Demokratieförderung irgendwie versuchen, beide Systeme direkt nebeneinander zu stellen und sehr bildlich zu veranschaulichen, wo Parallelen sind. Wir merken es aber auch im Stadtbild. Wenn wir uns in der Leipziger Innenstadt umschauen, wird uns früher oder später der sogenannte Jahrhundertschritt, die Plastik eines in sich zusammengesunkenen Männchens vor dem zeitgeschichtlichen Forum ins Auge fallen, die eben ganz anschaulich in Anführungsstrichen versucht, beide Systeme über einen Kamm zu scheren. Und das ist eben problematisch, also dass im Sinne dieser sogenannten Demokratieförderung beide Systeme in den gleichen Topf geworfen werden, um damit klarzumachen, wir leben jetzt aktuell in dem besten System, was es irgendwie jemals geben könnte. Dabei wird sich eben auf die sogenannte Totalitarismustheorie berufen von Hannah Arendt, die aber mittlerweile falsch ausgelegt, falsch weiterentwickelt und problematisch angewendet wird. Und dann doch schließlich in einem Gleichsetzungsnarrativ von NS und DDR mündet. Dabei geht es dann meistens gar nicht darum, einen fundierten Vergleich anzulegen, sondern in oberflächlicher Weise das Herrschaftsinstrumentarium beider Systeme in eine Beziehung zueinander zu setzen. Und da frage ich mich, was ist der Endpunkt davon? Also was kann uns das dahingehend bringen? Inwiefern fördert das ein historisches Verständnis für beide Systeme? Genau, Unterschiede werden da meistens ausgeblendet. Was ein Gleichsetzungsnarrativ natürlich problematisch macht, ist, dass wir damit drohen, die Verbrechen der Shoah, den Poraimos, den Holocaust, zu relativieren. Und natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass auch die DDR ein mörderischer, repressiver Staat war und vielen Menschen ihr Leben gekostet hat. Aber da gleichsetzend zu arbeiten, kommt doch einer Verhöhnung der Opfer gleich. Ich glaube, dass vielmehr das Aufzeigen von Kontinuitäten fruchtbar sein kann. Also einerseits personeller Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und der DDR, also nach 1945, aber auch ideologischer Kontinuitäten. Beispielsweise lohnt es sich, die Ausgestaltung der Begrifflichkeit von Asozialität anzugucken, die sowohl im Nationalsozialismus als auch in der DDR Teil einer Ideologie darstellten und repressive Maßnahmen zur Folge hatten.
Und damit kann sich die BRD natürlich auch sehr gut herausziehen. Man kann sich sehr gut abgrenzen von der DDR und dem NS-Staat als den beiden deutschen Diktaturen, was ja eine Figur ist, die ganz häufig benutzt wird, und sich damit selber als die demokratische BRD nochmal rausnehmen und gar nicht irgendwie Strukturen sich nochmal angucken, Dynamiken angucken, die ja in der BRD durchaus existieren und existiert haben seit dem Ende des Nationalsozialismus. Also beide deutsche Staaten waren Nachfolgestaaten des NS-Staates. Und das ist ja auch wichtig, sich bei beiden nochmal anzugucken und nicht zu versuchen, das auf den einen oder anderen Staat zu veräußern.